Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, ja, und wir melden uns heute am späten Sonntagabend mit einer neuen Ausgabe und wollen uns mit den aktuellsten Themen im Handballsport beschäftigen, den Blick auf die Wochenendbegegnungen der Bundesliga werfen, einen kleinen Vorschau schon auf die EM-Qualifikation bieten und euch als sonst zu den aktuellen Themen in der Handballwelt auf dem Laufenden halten. Das mache ich wie immer nicht allein, sondern meinen geschätzten Experten bei mir, den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns direkt mit den Sonntagsspielen anfangen oder beziehungsweise mit den Spielen vom Wochenende und den Blick aufs Topspiel werfen. Magdeburg gegen Flensburg. Am Ende gewinnt Flensburg diese Partie, die Melsung aber nicht verlieren muss.
So, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Die MT Melsung am Ende mit 2 Toren geschlagen geben gegen Flensburg. Und die Flensburger, es ist irgendwie wieder das Gefühl, was ich in den letzten Wochen häufiger habe, es sieht bei ihnen tatsächlich so aus, als würden sie so das Nötigste machen. Wenn sie dann auf die Tube drücken, können sie sich absetzen. Das war in der Mitte der zweiten Hälfte, der ersten Hälfte schon der Fall, dass sie sich kurz mal absetzen konnten. Sind dann mit 3 Toren Vorsprung in die Kabine gegangen und haben es wirklich gut gemacht, souverän gemacht. Melsung hatte er jetzt diese paar Spiele gegen Kiel, gegen Magdeburg, wo es jetzt auch schon immer knapp nicht so funktioniert hat, wo man wirklich noch merkt, da fehlt in dem Team noch so dieses gewisse Etwas, um mit den Top-Teams, mit den Teams, die auch wirklich konstant top abliefern im Normalfall, mitzuhalten. Das hat man wieder gemerkt. Was sehr interessant war von Flensburger Seite aus, war, dass vor allem in der ersten Halbzeit man Timo Kastening quasi keinen Wurf geben wollte. Also Wanne hat ihn wirklich komplett rausgenommen. Deswegen war Kastening, wenn er einen Wurf bekommen hatte, bis zur Pause mit 0 von 3 echt überraschend schwach. Das hat sich dann wirklich in der zweiten Hälfte geändert, da war dann 8 von 8. Aber das war, fand ich, sehr, sehr interessant zu sehen. Und natürlich ist auch Julius Kühn ein Thema, der mit 0 von 3 startet in die Partie und sich dann irgendwie entnervt scheinbar selbst auswechselt. Also das war schon sehr interessant zu beobachten. Zumindest war da irgendwie keine Anweisung von Gudmundsson zu sehen, keine Verletzung oder so. Also das fand ich auch sehr, sehr interessant. Das hat den Flensburgern geholfen, denn man muss auch sagen, so die ersten 10 Minuten hat Melsung gut mitgehalten. Also da hat man es gut gemacht, profitiert von der Flensburger Deckung, die nicht so recht Zugriff hatte. Wie gesagt, in der Mitte der ersten Halbzeit und dann auch in der zweiten Hälfte war es wirklich lange Zeit sehr, sehr souverän, was die Flensburger gemacht haben.
Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, Flensburg hat das sehr souverän gespielt. Den kann man, glaube ich, relativ wenig Vorwürfe machen. Die Vorwürfe gehen für mich viel mehr eigentlich an Melsung, denn dort war wirklich das große Problem eigentlich in der ersten Halbzeit und auch schon über weite Strecken der zweiten Halbzeit das Rückzugsverhalten. Also Flensburg hat mit enorm viel Tempo gespielt, das kennen wir von ihnen und haben dort viele einfache Torchancen gehabt, die einfach Melsung nicht verteidigen konnte, weil ihre Abwehr nicht da ist. Sonst im Positionsangriff, finde ich, hatte die Melsunger Abwehr die Flensburg durchaus im Griff, also da haben sie teilweise wenig zugelassen, da gab es auch ein paar Situationen, wo ich denke, okay, gut, warum? Also warum geht ein Felix Sander bei einer Situation auf 11 Meter raus? Also er ist ja nicht, mit sich ja nicht der Schnellste auf den Beinen, aber ein guter Abwehrspieler, da muss er gar nicht so früh rauskommen, aber am Ende, wie gesagt, Flensburg gewinnt das Partie mit 32-30 und mal wieder ein Sieg, zwar ein knapper Sieg, aber am Ende zählt halt, dass du diesen Sieg dir geholt hast und bei Melsung habe ich wieder gedacht, über die ganze Partie, Tim, sie sind nah dran, aber am Ende reicht es halt dann doch nicht, um wirklich mit den Top-Teams mitzuhalten, weil da sind sie nicht abgezockt zu, um diese Spiele dann auch zu gewinnen und ihre durchaus Qualität, die sie haben, entsprechend dann den Sieg umzumünzen.
Ja, und man hat, finde ich, auch wieder gemerkt, dass da so ein gewisser Lenker und Denker auf der Mitte fehlt, der die absolute Top-Qualität hat. Also als Lasse Mikkelsen dann reingekommen ist, der vor 2 Jahren, glaube ich, einer der besten Torschützen der Liga war, der spielt auch wirklich in dieser Saison also gar nicht gut. Also der ist so von der Rolle. Da haben sich Stefan Kretschmer und Carsten Pitschika im Kommentar auch wieder gefragt, was da bei ihm eigentlich los ist. Deswegen, und Pavlovic fehlt, finde ich, oder mir fehlt da so ein bisschen die Torgefährlichkeit, die er ausstrahlen sollte, auch als Mittelmann. Die Statistiken sind sowohl bei Toren als auch Assists solide, aber mehr halt auch nicht. Finde ich, ist das auf jeden Fall eine Baustelle, die man da mal angehen sollte, eigentlich. Kai Häfner hat es wieder gut gemacht mit 8 Toren bei 11 Versuchen, war wirklich einer der Besten in der Mannschaft. Und genau, was du angesprochen hast, es fehlt dieses kleine Stückchen. Als sie nämlich in der 48. auf ein Tor ran waren, haben sie es eben verpasst, mal wieder auszugleichen oder vielleicht dann sogar in Führung zu gehen. Das hat so ein bisschen gefehlt, das fehlt immer mal wieder. Es hat auch gegen Magdeburg gefehlt und ja, so kannst du dann die Dinger nicht umdrehen und umbiegen und diese Top-Spiele dann für sich entscheiden. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr bitter wieder für die Melsunger, jetzt aus diesen 3 Spielen auch mit 0-6 Punkten rauszugehen. Aber ja, irgendwie ist es jetzt auch nichts mehr Neues. Vielleicht können sie jetzt mit dem André Gomez-Transfer im Sommer dadurch ein bisschen entgegenwirken. Aber auch der ist jetzt kein klassischer Spielmacher. Deswegen glaube ich, ist da weiterhin diese Baustelle und die wird sich anscheinend jetzt auch im nächsten Jahr erstmal nicht ändern. Außer Pavlovic oder Mikkelsen kommen wieder absolut in Form oder in absolute Topform.
Platz 9 ist eigentlich für den Kader mit den Ansprüchen eigentlich auch viel, viel zu wenig. Also da bin ich mal gespannt, wie es mit Melsungen weitergeht. Bei den Flensburg sind wir uns sicher, die werden weiter ganz groß oben mitspielen. Vielleicht reicht sogar zum erneuten Titelgewinn. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Aber lass uns auf die anderen Partien gucken. Und zwar ja auf das Spiel, wo man gedacht hat, okay, gut, Erlangen kam aus der Quarantäne zurück, jetzt 4 Wochen lang nicht gespielt, geht gegen Magdeburg. Ist eine schwierige Aufgabe, auch wenn Magdeburg jetzt ein bisschen gespielt hat in den letzten Wochen. Aber eigentlich dürfte das Magdeburg dieses Spiel gewinnen. Erlangen hat es gesagt, nö, nicht mit uns. Gewinnt das Spiel mit 2 Toren am Ende, 30-28. Überragende Leistung, Tim, zumal sie auch verletzungsbedingt nur im Rückraum quasi durchgespielt haben mit einer Besetzung.
Genau, und vor allem war die zweite Halbzeit überragend von Erlangen. Zur Pause lagen sie mit 4 Toren hinten, gewinnen die zweite Halbzeit mit 18-12. Und Nico Büdel, 5 von 5, was der auf der Mitte da macht, finde ich immer wieder faszinierend, finde es sehr, sehr interessant. Wir haben es auch vor ein paar Monaten schon mal besprochen, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir ihn auch gerne häufiger vielleicht in der Nationalmannschaft sehen würden, weil eben auch da ja immer noch so ein bisschen, zumindest aus unserer Sicht, Luft nach oben ist auf der Position. Aber ja, wirklich von allen eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Steffen Feeth, 4 von 4, Simon Jepson, 4 von 5, unter anderem ein Tor aus einem Winkel, der war absolut unmöglich eigentlich. Als er dann auf die Bank gegangen ist, hat man ihm auch angemerkt, da war er selber etwas überrascht von seinem Treffer. Und auf Magdeburger Seite, es ist schon echt ungewöhnlich und bitter, dass sie sich so ein Spiel nehmen lassen. O'Sullivan, 12 Tore bei 14 Versuchen, eigentlich der überragende Mann und der prädestinierte Matchwinner, aber es hat am Ende tatsächlich mal ein bisschen was gefehlt bei Magdeburg. Deswegen, ich glaube, vor allem aufgrund der zweiten Hälfte durchaus verdient. Stark, dass sie das so hinbekommen haben, die Erlanger. Natürlich Wermutstropfen ist, dass Clement Verlin sich verletzt hat, der Torwart in der, ich glaube, schon in der ersten Halbzeit. Am Knie kein Kontakt, das sah nicht wirklich gut aus. Hoffen wir mal, dass es einfach nur irgendwie überdehnt ist, aber ich befürchte, es könnte was Langwierigeres sein. Und das ist natürlich, also Clement Verlin, auch eher einer der Top-Torhüter der Liga, macht auch wirklich sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Das wäre schon eine herbe Schwächung, auch wenn Zimmer dann das soweit ganz gut gemacht hat mit 7 Paraden. Aber ja, das wäre auf jeden Fall eine ordentliche Schwächung.
Das wäre es auf jeden Fall. Also da der Clement Verlin ist natürlich schon mal eine gewisse Extraklasse einfach mit dabei. Deswegen natürlich gute Besserung an ihn, sein Gegenüber. Also Yannick Green zum Beispiel war gar nicht im Spiel, nur 4 Paraden, 15% Quote. Das ist schon also sehr ungewohnt schwach, möchte ich es mal sagen. Spricht aber auch dafür, dass wirklich die anderen das gut gemacht haben, Chancen gut rausgespielt haben. Auch Sebastian Fiener mit 5 von 5 vom Kreis. Sein Bruder, über den wir gleich noch sprechen, hat nichts nachgestanden. Also das war wirklich von Anfang bis Ende eine geschlossene Mannschaftsleistung der Erlanger, die das wirklich gut gespielt haben. Nico Büdel, Ich finde teilweise, was der an Pässen spielt, das ist echt wunderschön mit anzuschauen. Klar, mit 31 nicht mehr mit der Jüngste, aber der hat enorm viel Feingefühl auf dieser Position und ist wirklich jemand, der auch so ein Spiel leiten kann, der so ein Regisseur ist. Etwas, was der deutschen Nationalmannschaft ja fehlt. Deswegen, wie gesagt, ich behalte das mal im Auge. Wir behalten das beide, glaube ich, im Auge. Und unsere Forderungen werden nicht leise, dass da Nico Bühdel mal in der Nationalmannschaft spielen sollte. Und noch erwähnt werden wollten mit Daniel Mosnidi. Mosindi ist richtig, der ja eingesprungen ist auf Rückraum rechts und zwar nur ein Tor gemacht hat, aber keine Fehler gemacht hat, obwohl er wirklich sehr, sehr jung neu ist. Also hat noch nicht so viele Bundesligaspiele gehabt. Das muss man wirklich ihm auch ganz, ganz hoch anrechnen, gegen so eine Top-Mannschaft da so ein blitzsauberes Spiel abzuliefern. Und ja, wie gesagt, Erlangen gewinnt am Ende dieses Spiel knapp, aber sie gewinnt. Knapp war es auch am Ende in Nordhorn, Tim. 29:30 hieß es am Ende für Wetzlar. Die haben dort gewinnen können. Aber zur Halbzeit sah das eigentlich schon viel, viel deutlicher aus. Was war in der zweiten Halbzeit passiert?
Das ist eine gute Frage. Nordhorn hat wieder mal bewiesen, dass sie sich ordentlich gesteigert haben im Vergleich zur letzten Saison, wo sie ja wirklich eigentlich ohne Chance abgestiegen wären. Das Team hat sich echt gemacht und gefunden. Und das hat man auch in dieser zweiten Halbzeit, finde ich, wieder gesehen. Klar, am Ende verliert man es jetzt mit einem Tor und sicherlich waren ein paar Tore jetzt am Ende auch ein bisschen Ergebniskosmetik und alles in allem war es schon verdient, dass Wetzlar gewonnen hat. Aber trotzdem, ich glaube, für die Moral ist es schon mal nicht so schlecht zu sehen, okay, selbst wenn wir mal zur Pause irgendwie 5 Tore hinten liegen, das muss nichts heißen. Wetzlar ist jetzt auch absolut keine Laufkundschaft. Die spielen eine überragende Saison wieder mal. In der Abschiedssaison von Kai Wandschneider. Also das ist wirklich, das muss man anerkennen, was Nordhorn hier in der zweiten Halbzeit abgeliefert hat. Robert Weber natürlich mal wieder mit 11 Toren wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Natürlich die Torhüterleistung ein bisschen gefehlt. Ravensberg mit 6 Paraden, Burmeester mit 2 Paraden, beide zusammen eine weniger als Till Klimke. Von daher auch da hätte man da ein bisschen mehr gehabt und ein bisschen mehr Hilfe vom Torhüter, wäre das sicherlich auch noch ein bisschen enger geworden oder man hätte es sogar umbiegen können. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es auf jeden Fall vielversprechend für Nordhorn, die 4 Punkte hinter Balingen sind, dem rettenden Ufer. Komplett ausschließen will ich das noch nicht, auch wenn es natürlich schwer wird, aber sie haben noch 10 Spiele. Da kann auf jeden Fall noch einiges passieren, wie wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder erfahren durften.
Ja, da kann auf jeden Fall noch einiges passieren. Also da seien wir immer wieder an die lieben Eulen aus Ludwigshafen erinnert, die wir heute gar nicht in der Sendung haben, aber die natürlich auch wieder drauf schielen, sich die Klassenerhalte sichern. Ich bin nicht sehr, sehr gespannt drauf. Tim, lass uns noch ein Wort verlieren, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, zu Lenny Rubin. Hat ja die rote Karte bekommen gehabt in der Situation. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Was wäre deine Einschätzung? Berechtigte rote Karte in der Situation oder nicht?
Ja, ich habe eine Wiederholung gesehen und da fand ich es, glaube ich, schon ein bisschen hart. Aber es ist immer, vor allem, ich habe so das Gefühl, dass die Schiedsrichter mittlerweile ihre Linie anpassen oder noch mehr anpassen zu dem, was auch international gepfiffen werden. So zumindest irgendwie so ein bisschen mein Eindruck gewesen in den letzten Monaten, wo man ja vielleicht noch gedacht hätte, okay, das passiert jetzt so im Monat vor der WM und vielleicht noch danach, aber danach wird sich das ja wieder legen. Aber ich glaube, es wurden auch in den letzten Tagen und in den letzten Spielen wieder einige Sachen, auch 2-Minuten-Strafen gepfiffen, wo ich mir manchmal so denke, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss, aber okay, wenn man jetzt die Auslegung konstant so macht, kann man sich ja auch drauf einstellen. Aber ich glaube, in der Situation fand ich es ein Ticken hart auch.
Ja, also es ist ja, also ich habe es mir auch angeguckt und es ist ja irgendwie so, dass er ja quasi, glaube ich, stolpert und dann ein bisschen in Schaukeln kommt und dann durch seine Schulter in die Hüfte des hochspringenden Rückraumspielers. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist. Wahrscheinlich Posel oder Volicek wahrscheinlich. Und dadurch sieht es halt ja. Also sehr unglücklich aus. Es ist ein hartes Foul auf jeden Fall. Also das war, der hat ihn ja schon getroffen an der Hüfte und das ist auch, das mit Sicherheit auch schmerzhaft gewesen. Ich wüsste nicht, in wie ich in der Situation entschieden hätte. Mein erstes Gefühl war auch rot, weil es halt irgendwie auch so aussah. Aber in der Wiederholung ist es eine schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Die Schiedsrichter haben es gegeben. Am Ende hat es, sag ich mal so, für es ja keinen Unterschied gemacht, ob sie jetzt mit einem Tor oder mit 4 gewinnen, ist am Ende egal. Aber ja, es ist bitter auf jeden Fall gewesen. Bin gespannt, Ich glaube, eine blaue Karte gab es ja nicht, deswegen dürfte es auch keine längere Sperre für Rubin geben. Aber wie gesagt, das hat das Spiel vielleicht noch ein bisschen dann beeinflusst, sodass dann Nordhorn noch rankommen konnte. Lass uns auf das letzte Sonntagsspiel kommen, Tim, bevor wir gleich in die kurze Pause gehen und uns mit dem THW Kiel beschäftigen. Die waren in Essen zu Gast und während man sagte, ja gut, Essen haben in den letzten Wochen gut gespielt gegen Top-Teams, aber Kiel dürfte das eigentlich machen. Haben die Kieler sich auch schwer getan, wie die anderen Top-Teams auch gegen Essen und war lange offen, aber am Ende gewinnt Kiel mit 31-27.
Ja, und bei Tusem aus Essen muss man halt irgendwie auch sagen, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber sie rufen ihr Potenzial in den falschen Spielen ab. Man hat jetzt beinahe gegen Flensburg den Punkt geholt, verliert da am Ende mit einem Tor. Wenn der Ball irgendwie eine halbe Sekunde früher im Tor landet, holt man sich da auch wirklich einen Punkt gegen den Tabellenführer, jetzt gegen den Tabellenzweiten. Auch wieder immer wieder rangekämpft, immer wieder ausgeglichen oder mit einem Tor hinten gewesen, dann jetzt am Ende mit 4 verloren. Aber dann verlierst du halt unter der Woche am Donnerstag gegen Balingen so ein wirklich wichtiges Spiel gegen Konkurrenten, zwar auch nur mit 3, aber da hat man eigentlich von vorne, vom Anfang an kaum eine wirkliche Chance auf einen Sieg. Das ist dann natürlich ein bisschen bitter. Nichtsdestotrotz macht es mir Riesenspaß, diesem Team zuzuschauen, was Jamal Naji da entwickelt hat, jetzt auch in den letzten Monaten. Wenn man das zum Anfang der Saison vergleicht, ist es kein Vergleich mehr. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was sie da machen. Von daher, sie haben weiterhin nichts zu verlieren. Und ja, wenn sie jetzt vielleicht in Spielen gegen Gegner, die sie noch eher schlagen sollten und könnten, aus dem Mittelfeld und dem unteren Tabellenregion da ihr Potenzial komplett ausschöpfen können, haben sie schon bewiesen in dieser Saison, dass sie auch für vermeintliche Überraschungen gut sind. Und für Kiel, ja, sie haben sich lange schwer getan. Nichtsdestotrotz, auch hier ist es wieder dieses Thema, Hauptsache die 2 Punkte mitnehmen, den Druck auf Flensburg hochhalten, Sargosen 7 von 8 aus dem Feld, dann 7 Assists dazu, also wirklich auch hier eine sehr, sehr starke Leistung. Im Tor hat vor allem Dario Quenstedt gespielt mit 5 Paraden, jetzt aber nicht so stark gespielt, deswegen kam dann Landin nochmal für 12 Minuten rein, 3 Paraden, 30%, nochmal gut abgeliefert. Aber ich glaube, habe ich gar nicht so viel zu den Kielern zu sagen. Natürlich weiß man, dass man vor allem in Essen es schwer hat. Wie gesagt, die Flensburger mussten es am eigenen Leib erfahren vor wenigen Wochen oder vor anderthalb Wochen. Und für die Kieler zählen die 2 Punkte. Und ich glaube, da ist schon eher der Hintergedanke, hoffentlich kommen nach der Länderspielwoche alle wieder unversehrt zurück und dann können wir weiter angreifen.
Genau, mit diesen schönen Worten gehen wir jetzt in eine kurze Pause, wollen aber noch erwähnen, dass Lukas Firnabe, den ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, mit 7 von 9 ein gutes Spiel hatte und damit gemeinsam mit Sander Sargosen bestes Spiel des Werfs war, Sargosen 7 von 8, also die etwas bessere Quote, aber wollte man auf jeden Fall noch erwähnt haben und wie gesagt, eine kurze Pause, dann noch die Samstagsspiele und dann die Blicke auf noch einige weitere Themen in der Handballwelt, deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Und wir sind wieder zurück bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt mit den Samstagsspielen beschäftigen, denn dort gab es, Tim, schon eine kleine Überraschung, denn der TVB Stuttgart hat im Derby gegen Frischhof Göppingen gewinnen können, 28-26 und damit nicht nur Göppingen einen Dämpfer eingegeben, sondern auch gleich wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt und sich dringend notwendige Luft verschafft nach unten.
Das war auf jeden Fall sehr überraschend, vor allem wenn man bedenkt, dass Göppingen ja zuvor 10 Spiele in Folge ungeschlagen war, 9 davon gewonnen. Aber die sind jetzt, also für die kommt die EM-Quali-Pause, über die wir gleich noch sprechen werden, eigentlich zur richtigen Zeit. Erstes Unentschieden zu Hause gegen Ludwigshafen, jetzt die Niederlage in Stuttgart. Keine Ahnung, ob da jetzt nach so vielen Siegen irgendwie so ein bisschen der Saft ausgeht, aber auf Stuttgarter Seite wirklich sehr, sehr wichtiger Sieg. Es war der erste nach 5 Niederlagen in Folge. Man hatte schon so ein bisschen Bedenken, könnte man vielleicht doch nochmal irgendwie da unten reinrutschen. Jetzt hat man 10 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Das sollte eigentlich passen. ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ein Stuttgarter Spieler hat gesagt, man will unbedingt 25 Punkte, braucht man auf jeden Fall. Also da ist man 2 Punkte noch weg von. Die sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall auch noch einfahren können. Herauszuheben bei Stuttgart finde ich so ein bisschen Primoz Prost im Tor. Das ist so ein bisschen das Mentalitätsmonster gewesen. Hatte auch so ein kleines Privatduell mit seinem ehemaligen Teamkollegen Marcel Schiller. Ich weiß nicht ganz, was die beiden irgendwie geritten hat gestern, also haben sich teilweise auch gegenseitig angeschrien, das war schon ganz lustig zu sehen. Am Ende 11 Paraden, 30%, Schiller 8 Tore bei 10 Versuchen und ja, wie gesagt, für Stuttgart extrem wichtig, für Göppingen sehr, sehr bitter jetzt diese Woche, dass sie eben nur 1 Punkt aus den beiden Spielen gegen Ludwigshafen und Stuttgart geholt haben. Hätte man sich sicher auch anders erhofft. Nichtsdestotrotz bleibt man an der Top 4 dran, aber hat weiterhin 2 Minuspunkte mehr als die Löwen und Magdeburg auf dem Konto. Aber immerhin konnten sie jetzt, beziehungsweise ja, bitter, dass sie nicht von dem Ausrutscher jetzt von Magdeburg profitieren konnten. Das wird sie ärgern, aber trotzdem, ich glaube, da ist immer noch einiges drin in der Mannschaft und ich würde nicht ausschließen, dass sie noch irgendwie unter die ersten 4 kommen.
Ja, es ist ja noch einiges zu spielen auf jeden Fall und wir wissen, da wird es auch gerade natürlich um die Belastungssteuerung gehen und wer dann am Ende fit bleibt und gut im Flow ist, deswegen es ist da noch einiges möglich, aber man glaube bei Primoz Prost hat man so ein bisschen angemerkt, der wollte es gegen sein Ex-Team, wollte das nochmal wissen, weil er ja auch damals, ich möchte jetzt nicht sagen, vom Hof gejagt wurde, aber man wollte mit ihm nicht verlängern und so. Und ja, also das war schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Da hat er wirklich nochmal allen gezeigt, okay Leute, ich habe es definitiv noch im Kasten und kann euch da halt reihenweise den Zahn ziehen. Also es war schon von ihm ein richtig gutes Spiel. Auch wenn ich sagen muss, ich finde es immer noch ungewohnt, die frisch auf Göpping in blauen Trikots zu sehen. Also das war diese weiß-blauen Auswärtstrikots. Also irgendwie, nee, ist nicht so meins. Aber wie gesagt, ist eine Geschmackssache. Ja, lass uns dann auf das zweite Spiel vom Samstag kommen. Rhein-Neckar-Löwen, Gewinn in Lemgo-Lippe, also in Lemgo mit 34-28. Sieht sehr deutlich aus, Tim. War es auch so deutlich bei den Löwen?
Nee, war es tatsächlich nicht. Also zur Pause stand es 16-15 für die Löwen und wirklich bis zur 50. Minute war Lemgo nahezu auf Augenhöhe. Da stand es 25-28. Lemgo wirklich ein sehr guter Auftritt, wenige Fehler, ein bärenstarker Jonathan Karls-Bogert im Rückraum mit 9 Toren aus 10 Versuchen, dazu 4 Assists. Wirklich ein sehr, sehr gut funktionierender und auch schön anzusehender Rückraum mit Karls-Bogert, mit Danny Bayerns auf der Mitte und Andreas Zederholm auf halb rechts. Dann zwischendurch auch ein Isaias Guardiola auf halb rechts, der mir auch ganz gut gefallen hat soweit. Also da war durchaus noch ein bisschen mehr drin. Am Ende ist Lemgo immer noch so ein bisschen gebeutelt, auch von den letzten Wochen mit Quarantäne und so weiter und so fort. Deswegen, ja, am Ende war es ein souveräner Sieg für die Löwen, aber Lemgo kann auf jeden Fall einiges Positives mitnehmen. Insgesamt finde ich auch die Entwicklung in den letzten Jahren unter Florian Kermann sehr, sehr gut. Man hat weiterhin einige junge Spieler in diesem Kader entwickelt, die weiter, hat wieder mal nichts mit dem Abstieg zu tun, ist im Mittelfeld der Tabelle und deswegen, ja, muss man sich da jetzt nicht irgendwie ja den Kopf in den Sand stecken, so rum, weil man es hier mit 6 Toren verloren hat. Wirklich gute Leistung und Hut ab.
Ja, genau, also das soll man auf jeden Fall erwähnt bleiben. Also die Lemgo haben da wirklich einen guten jungen Kader und wie gesagt auch Kermann, der macht das wirklich, wirklich gut. Ich hoffe, dass er noch dann lange bleiben macht, weil auch gerade wirklich auch auf die jungen Spieler setzt, die bewusst entwickelt und so weiter. Und da merkst du schon an, dass der wirklich, ja, Ahnung vom Fach hat und so weiter. Klar, die Lemgo träumen, irgendwann mal wieder in Europa zu spielen. Bis dahin ist es, glaube ich, noch ein bisschen, da muss auch sponsoringmäßig noch ein bisschen mehr an Budget einfach zur Verfügung sein, damit man auch mal größere Namen, sage ich mal, so verpflichten kann. Und dann vielleicht gibt es auch mal in der Saison, wo es richtig zusammenläuft, da man dann wirklich oben ja in die Phalanx der großen Teams einbrechen kann. Bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf. Bei den Löwen wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Andreas Palika mal wieder einen sehr, sehr starken Tag hatte. 14 Paraden, 33% Quote, überragend gewesen von Anfang bis Ende mal wieder. Also ja, er ist wieder in bestechender Form und nicht unerwähnt lassen, was aus Patrick Götzke 7 von 7 gemacht hat. Auch da blitzsauberer Tag, ähnlich wie auch Albin Lagergren mit 3 von 3. Also da ist auch einiges, was zusammenläuft. Wie gesagt, es war nicht alles Gold, was glänzt am Ende, aber man hat dieses Spiel gewinnen können, man hat es richtig gewinnen können und Ja, hat nicht nur da gewinnen können, sondern Tim, damit machen wir auch direkt den Überschlag zum European League, hat auch das Final Four der European League erreichen können, nach der knappen Niederlage in Russland. Am Ende 37 zu 27 daheim gewonnen und damit gemeinsam mit Magdeburg und Berlin im Final Four. Also ist es das mal wieder das gewohnte Bild, drei deutsche Mannschaften im Final Four.
Ja, und noch eine kurze Anmerkung zum Spiel in Lemgo. Da war nämlich Andy Schmid überraschenderweise gar nicht mal so gut drauf mit 4 von 10 aus dem Feld. Aber das war eben gegen Medvedi Tschechow anders. 8 Tore, bester Torschütze, da hat er wirklich abgeliefert. Man hat eigentlich von Minute 1 an den Russen keine Chance gelassen. Zur Pause stand es schon 19 zu 8. Also das war wirklich ein Start-Ziel-Sieg für die Löwen. Auch hier Palicka einmal mehr Weltklasse mit 12 Paraden, Quote von 41%. Dann kam noch der junge David Späth rein und konnte sich auszeichnen, verbuchte auch nochmal 5 Paraden bei 33%. Also ja, da konnte man den beiden Torhütern auch nochmal ein bisschen, ja, einen kleinen Boost geben. Auch wenn vor allem Palicka, ich glaube, keinen Boost benötigt, so gut wie er in den letzten Monaten konstant drauf ist. Aber ja, wirklich super souveräner Sieg für die Löwen. Und ähnlich souverän war es auch in Magdeburg, nachdem sie ja schon das Hinspiel in Kristianstad mit 6 Toren gewonnen haben, jetzt auch das Rückspiel mit 8 Toren gewonnen. Bei ihnen stand es zur Pause 23 zu 12, also ähnlich deutlich direkt zum Start. Ebenfalls Start-Zielsieg, sehr, sehr stark, sehr souverän. Und dass die Füchse Berlin am Ende mit 8 Toren in Montpellier, zu Hause gegen Montpellier gewinnen, aber trotzdem, das hätte ich nicht gedacht. Also das Hinspiel mit 3 Toren verloren, kann passieren. Montpellier ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft aus Frankreich, die auch in dieser Saison wieder oben angreifen und ich glaube im Moment auch Zweiter sind in der Tabelle. Also das ist schon eine Mannschaft, die durchaus auch Champions League-Niveau hat. Und die dann zu Hause so, ja, runterzuspielen, vor allem in der zweiten Hälfte, zur Pause lag man mit 3 Toren vorne, hätte ich persönlich nicht gedacht. Hans Lindberg, 12 Tore bei 12 Versuchen, der überragende Mann. Und ja, das war sehr, sehr stark. Du hast es gesagt, drei deutsche Teams im Final Four. Da fehlt dann noch ein Team. Wisła Płock aus Polen dreht das Ding gegen GOG aus Dänemark. Hinspiel mit 3 Toren verloren, Rückspiel mit 5 Toren gewonnen. Also ja, mal schauen, ob der Sieger der ersten European League-Saison dann aus Deutschland oder aus Polen kommt.
Ich bin sehr gespannt, aber gefühlt würde ich sagen, dass es eigentlich nur aus Deutschland kommen kann, weil es gefühlt immer irgendwie aus Deutschland kommt in den letzten Jahren. Aber das ist nun mal leider so. Also die deutschen Teams sind da wirklich auf einem, ja, also wirklich, ich glaube, in den letzten Jahren hat fast kein anderes Team aus dem deutschen Team das Ding gewinnen können. Also es ist schon wirklich überragend stark, was die deutschen Teams halt immer wieder hinbekommen. Da können sich die Fußballmannschaft mal einen Scheibe von abschneiden. Aber anderes Thema für einen anderen Podcast. Tim, lass uns noch, bevor wir zum Ende kommen, mit der anstehenden EM-Qualifikation beschäftigen. Wir haben es schon mal kurz andeuten lassen, dass es jetzt die EM-Qualifikation noch gibt mit zwei abschließenden Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und gegen Estland, 29. April und 2. Mai. Gut, ist die mir von großer Bedeutung, denn qualifiziert ist die deutsche Mannschaft definitiv schon.
Genau, das erste Spiel wird in der ARD übertragen, das zweite Spiel bei Sport1 zur Info. Und ja, man merkt schon, dass eben der sportliche Gehalt dieser Spiele jetzt nicht mehr so groß ist. Man testet ein bisschen was aus, man will die Kräfte verteilen. Johannes Bitter ist nicht dabei, weil er noch verletzt ist. Für ihn ist Till Klimke im Torwarttrio zusammen mit Heinefetter und Andy Wolf. Gensheimer ist nach seiner Knie-OP auch nicht dabei. Für ihn Rune Dahmke, das erste Mal seit, ich glaube, 2018 wieder dabei, zusammen mit Marcel Schiller. Auf halb links sollte eigentlich Lukas Stutzke dabei sein vom Bergischen HC. Aufgrund der Quarantäne wurde für ihn Fabian Böhm noch nachnominiert. Ansonsten, klar, interessant ist auch Patrick Grötzky zusammen mit den beiden Melsungern Kastening und Reichmann auf Rechtsaußen. Und am Kreis wird Pekeler geschont. Dafür sind jetzt Kohlbacher und Sebastian Firnhammer auch wieder dabei, neben Goller und Winzek. Also ja, es ist, wir haben es, also ich finde es immer wieder faszinierend, was für eine Qualität und was für eine Auswahl der Bundestrainer am Kreis hat. Das ist echt unfassbar. Ich bin gespannt, wer wann spielt und wie viel eingesetzt wird, auch in der Abwehr. Ich glaube, das wird sehr interessant zu sehen sein. Aber ansonsten, ja, gilt es eigentlich, sich einspielen. Ach, und Finn Lemke ist noch mit dabei. Den habe ich vergessen zu erwähnen. Natürlich auch sehr interessant, wie sich da das Ganze ändert in der Abwehr. Also, auch wenn die Spiele, wie gesagt, sportlich nicht den größten Wert haben, fürs Testen für Olympia, ich glaube, da sollte man auf jeden Fall reinschauen und ja, mal gucken.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke auch, dass Till Klimke wahrscheinlich einiges an Spielzeit bekommen wird. Also, ich würde es mir zumindest wünschen. Ist ja einer der jungen auf den deutschen Torhüter, die wir haben. Auch Rune Dahmke mal wieder mit dabei ist auch natürlich ein starkes Zeichen, dass er mal wieder die Chance bekommen darf, den Bundestrainer von seinen Qualitäten zu überzeugen. Ja, und dann, wie gesagt, auch Sebastian Viernhaber besitzt einiges an Qualität. Wir haben es jetzt am heutigen Sonntag wieder sehen dürfen, wie gut er am Kreis sein kann. Gerade in der Abwehr ist er wirklich eine absolute Bank. Und ich finde auch offensiv hat er jetzt in Erlangen einiges zugelegt, mehr Spielzeit bekommen. Und wie gesagt, das sieht da schon viel besser aus. Aber ja, was willst du machen, wenn eigentlich du vier Leute vor dir hast, die noch mal ein Stückchen besser sind? Also da ist wirklich die Auswahl enorm groß. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall mal reinschalten. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie es aussehen wird, wer sich dort mal ins Vordergrund spielen kann und so weiter. Das wird mit Sicherheit nochmal ein spannender Test, auch wenn ich denke, dass es sportlich zwei einfache Aufgaben sein werden. Bosnien-Herzegowina und Island sind jetzt nicht unbedingt in der Top-Klasse in Europa anzusiedeln. Wobei Bosnien auch schon das eine oder andere Erfolgserlebnis mal feiern dürfen und die Jörn Debasch schon mal bereit gehalten hat, aber wie gesagt, das sollte im Normalfall eigentlich zwei klare Dinger werden, würde ich mal so behaupten. Und ja, Tim, dann lass uns noch zu den Frauen kommen, denn die wollen wir ja auch nicht außer Acht lassen, denn sie haben sich für die WM qualifizieren können, mit zwei Siegen gegen Portugal am Ende das Ding gewinnen können. War zwar teilweise nicht die souveränste Art, aber am Ende zählt, dass man sich qualifiziert hat und jetzt darauf aufbauen kann.
Ja, natürlich war das Spiel auch ein bisschen unter schwierigen Vorzeichen aufgrund der Quarantäne der beiden Top-Teams Bietigheim und Dortmund und Spielerinnen, die erst kurzfristig oder doch nicht anreisen konnten. Portugal hat bewiesen, dass sie wirklich auch unangenehm sind. Das 7 gegen 6 hat ähnlich wie bei den Herren sehr gut funktioniert phasenweise. Da hat man sich wieder rangekämpft. Das Hinspiel in Portugal konnten die deutschen Damen mit 32-27 gewinnen. Auch da hätte man schon deutlicher die Führung ausbauen können. Hat zwischenzeitlich, ich glaube, mit 10 Toren geführt. Man hat es dann im Rückspiel in Hamm mit 34-23 deutlicher gemacht. Von daher, ich glaube, es war auf jeden Fall wichtig. Es ist am Ende auch wirklich souverän gewesen. Klar, war hier und da mal wieder Phasen im Spiel, wo man unnötige Fehler drin hatte, ein bisschen zu einfach in der Abwehr agiert hat oder ein bisschen naiv. Aber auch da mit, ich glaube, 6 Debütantinnen waren dabei, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, gegen so eine Truppe dann auch noch sich einzuspielen. Von daher. Aber wie gesagt, alles in allem kann man da zufrieden sein. Das Ziel ist erreicht, man ist bei der WM dabei. Aber ja, auch Henk Röhner hat nach dem zweiten Spiel gesagt, dass man noch nicht das Niveau hat, das man braucht, um bei einer WM vorne mit dabei zu sein. Okay, das ist das hätte man auch vor dem Spiel schon mal so sagen können. Aber gut, dass noch ein bisschen Arbeit oder ein bisschen mehr Arbeit vor ihm liegt, das dürfte ihm auch vorher schon klar gewesen sein nach dem letzten Turnier, nach der Europameisterschaft und auch nach den Rücktritten von Kim Naitzinavicius und Julia Behnke. Aber mal schauen. Ich bin ja immer noch vom Potenzial und auch von dem Potenzial Gröner DHB überzeugt. Vielleicht können sie ja jetzt im Dezember mit einer nochmal ein bisschen verjüngerten Truppe oder mit Debütantinnen für ein bisschen Furore sorgen. Ich würde es mir wünschen. Die Kroatinnen haben es vorgemacht beim letzten Turnier, wenn man sie nicht auf der Rechnung hat. Also, ja, mal abwarten.
Genau, einfach mal abwarten, wie es weitergehen wird. Wie gesagt, es war jetzt in Ordnung und ja, man hat jetzt zumindest die Qualifikation geschafft und jetzt geht es einfach darum, dass man wieder sportliche Schlagzeilen schreibt und das eigentlich das Potenzial, das die deutsche Mannschaft ja hat, einfach umsetzen kann. Tim, lass uns zum Abschluss noch vielleicht ein, zwei kurze Nachrichten noch besprechen und zwar lass uns einmal auf die große News im Endeffekt gucken, denn Aaron Palmason wechselt den Verein von Barcelona und geht etwas überraschend nach Dänemark.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen überraschend, wobei, wenn man sich die letzten Monate anschaut und was im dänischen Handball, im Clubhandball so abgeht, ist es vielleicht gar nicht mal so überraschend. Aber Aaron Palmason wechselt im Sommer vom FC Barcelona zu Aalborg. Die haben neben Palmason auch schon Jesper Nielsen verpflichtet von den Rhein-Neckar-Löwen, Christian Björnsen von der HSG Wetzlar und auch Martin Larsen von Leipzig. Dazu kommt dann im nächsten Jahr auch noch Mikkel Hansen ab 2022. Also die bauen sich gerade eine ordentliche Truppe auf. Mal schauen, ob dann Danish Dynamite ab, ja, schon vielleicht in der nächsten Saison, vor allem in der Champions League, noch mehr für Furore sorgen kann. Oder eben, wenn Hansen dann kommt, ein Jahr später. Also das ist schon sehr interessant. Vor allem Palmason einen Dreijahresvertrag unterschrieben, also auch sehr langfristig. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. GOG hat, glaube ich, auch mit Torbjörn Bergerud natürlich von Flensburg jemanden verpflichtet, der ein sehr, sehr gutes Niveau hat und einige weitere Spieler. Also das sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten, auch natürlich mit Blick, vor allem was GOG angeht, für die European League. Aber ich glaube, Aalborg könnte so ein bisschen, also es erinnert so ein bisschen an Kopenhagen vor ein paar Jahren. Mhm. Das ist dann ja eher nicht so gut geendet aufgrund von finanziellen Problemen. Hoffen wir einfach mal, dass es jetzt nicht wieder so endet, weil vor allem Aalborg ist ja auch schon wirklich ein traditionsreicher Verein, auch im Fußball. Von daher, ja, mal schauen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn das Handballland Dänemark auch wieder eine Top-Vereinsmannschaft in der Champions League aufbieten könnte.
Auf jeden Fall, das würden wir uns wünschen. Und wie gesagt, da passiert gerade viel Richtiges, hoffentlich natürlich auch auf vernünftig wirtschaftlichen Beinen, aber später vielleicht einfach dafür, dass jetzt da auch der dänische Vereinshandball, nachdem die dänische Nationalmannschaft so erfolgreich in den letzten Jahren gewinnt ist, einfach noch den Schritt nach vorne macht und dann auch mal mit den europäischen Schwergewichten mithalten kann. Tim, lass uns dann noch zum Abschluss zum SC Magdeburg kommen, denn dort gab es zwei wichtige Vertragsverlängerungen.
Genau, zum einen hat Kapitän Christian O'Sullivan seinen Vertrag bis 2025 verlängert und auch Rechtsaußen Daniel Pettersson bleibt bis 2024 in Magdeburg. Ja, wenn man sich das anguckt, ist es auf jeden Fall eigentlich ein No-Brainer, die beiden zu verlängern. Schön, dass sie sich so lange an den Verein bilden, vor allem O'Sullivan natürlich auf der Mitte unterhalb links. Zieht er die Fäden sehr, sehr gut, seit Jahren schon. Und auf rechts außen Tim Hornke und Daniel Pettersson, das Gespann kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Deswegen, ja, Glückwunsch an den SCM, an die beiden Spieler. Und das ist, ja, das Ding, was wir auch immer mal wieder ansprechen. Die Konstanz ist auf jeden Fall auch wichtig, was das angeht. Und vielleicht kann man sich in Magdeburg dann auch in den nächsten paar Jahren wieder an die Meisterschaftsvergabe nähern. Das wäre ja schon sehr, sehr interessant und zuzutrauen ist es ihnen eigentlich.
Ja, das ist es auf jeden Fall und da geht es einfach darum, dass man das jetzt noch ausnutzen kann. Vielleicht kann man sich ja jetzt den Titel holen, European League, mal schauen wir mal genau drauf und ja, sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir wünschen euch natürlich alles, alles Gute, bleibt gesund, gebt uns auch gerne Feedback zu unserem Podcast. Ist natürlich 5 Sterne bei iTunes, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Wir selbst arbeiten im Hintergrund an 1-2 weiteren Themen, die ihr auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten solltet. Also da wird es dann in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen Näheres zu geben, aber wir sind dabei, noch das Ganze nochmal noch besser zu machen, noch konstant auf ein höheres Level zu setzen und ja, dann gibt es auf jeden Fall demnächst uns mindestens einmal die Woche zu hören, aber mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Ansonsten solltet ihr uns für Handball-Content auf jeden Fall folgen. Das ist natürlich bei Tim at Tim-23 Tim-Detmar23, so, jetzt ist es richtig.
Richtig.
Keine Ahnung, wie ich da den Detmar vergessen habe. da folgen mir SeppMaster56 bei Twitter, also dort findet ihr auch entsprechenden Handball-Content und ja, dann wünschen wir euch alles, alles Gute, bleibt gesund in diesen Corona-Zeiten, nutzt die Zeit, viel, viel Podcast zu hören, uns natürlich zu hören, uns euren Freunden zu empfehlen und ja, dann schauen wir mal, was die Nationalmannschaft macht am Wochenende und dann gibt es uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hier bei Anruf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit.
Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.